Wie wichtig ist die Stadt Austin für den Sound der eben gehörten Band Spoon? Wie wichtig ist die Stadt überhaupt für den Sound der dort arbeitenden Musikerinnen? Wieso ist Düsseldorf Teil der deutschen Popgeschichte geworden? Und sollte man als Band im Jahr 2015 eher nach Paris oder doch lieber nach Berlin ziehen? Wer sich Fragen wie die eben genannten stellt, für den ist letzte Woche die popmusikalische Entdeckungsreise von Philipp Krohn und Ole Löding mit dem schönen Titel Sound of the Cities in Buchform erschienen. Die Autoren haben die aus ihrer Sicht wichtigsten Popmetropolen der Welt besucht. Sie haben mit Musikern und Künstlerinnen gesprochen, legendäre Clubs und Backstage-Räume aufgesucht und die Ergebnisse ihrer fast wissenschaftlich anmutenden Untersuchungen zwischen zwei Buchdeckel gepresst. Um uns noch mehr zum Thema zu erzählen, ist Ole Löding bei mir ins Studio gekommen. Er ist einer der Autoren. Hallo.
Hallo.
Wie geht's dir? Alles gut soweit?
Alles bestens. Ich freue mich, in Berlin zu sein.
Ja, bist gerade eingereist aus Köln.
Genau, gerade angekommen.
Ja. Eine schöne Idee, finde ich, der Frage nach dem Sound einer Stadt nochmal genau auf den Grund zu gehen. Auch hier wird ja des Öfteren mal gemutmaßt, dass zum Beispiel Chigoros so groß klingt, weil Island so schön ist. Vereinfacht gesagt zumindest. Wie kam es zur Idee, das Ganze nochmal fast nach wissenschaftlichen Kriterien zu untersuchen?
Die Idee ist entstanden gar nicht wissenschaftlich, sondern letztendlich als Thekenidee. Mhm. Dass wir uns an einem langen Abend in einer Bar darüber unterhalten haben, was unsere Lieblingsbands sind. Und dabei festgestellt haben, dass ganz viele unserer Bands aus ganz ähnlichen Städten kommen.
Ja.
Immer wieder die gleichen Städte.
Ja.
Dass Philipp Krohn sagte, ich liebe die Musik aus Antwerpen.
Aha.
Was ist eigentlich in Antwerpen los, dass da immer wieder so spannende Bands wie Dios, Kiss My Jazz, Case Choice etc. herauskommen, dass ich gesagt habe, irgendwie fasziniert mich Wien. Aha. Was ist da in Wien? Die machen Liedermachermusik, die haben schon in den 50ern tolle Sachen gemacht.
Ja.
Jetzt gibt's da plötzlich ganz, ganz neue Geschichten und Falke kommt da auch noch her. Und so haben wir dann an einem langen Thekenabend darüber gesponnen und als dann am nächsten Morgen die Idee immer noch gut klang, die Frage zu verfolgen, warum denn eigentlich Städte besonders wichtig sind, damit da innovative, spannende Musik entsteht, haben wir den Beschluss gefasst, okay, dann müssen wir losreisen. Dann reisen wir jetzt genau in diese Städte und fragen da die Musiker, die dort arbeiten, die Revolutionen, die musikalischen Revolutionen, die Subkulturen hautnah erlebt haben. Wir wollen von den Leuten vor Ort wissen, was passiert.
Und wie ist die Liste zustande gekommen? Jetzt habe ich nämlich ausgerechnet in der ersten Frage Reykjavik und Island erwähnt. Da war der jetzt zum Beispiel nicht.
Da wären wir extrem gerne hingefahren.
Ja.
Letztendlich war das eine Frage sowohl des zeitlichen als auch des finanziellen Budgets.
Ja.
Und es gab eben Städte, die uns in erster Linie auf der Hand lagen, bei denen wir das Gefühl hatten, da gibt es wirklich so viele spannende Bands, dass wir da nicht nur eine Bewegung zu einem Zeitpunkt uns angucken können, sondern wo es über Jahrzehnte, wo es in den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern, 90ern bis heute spannende, immer wieder neue Wellen von spannender Musik gibt. Und deswegen haben wir uns vor allem Städte ausgesucht, die über die Jahrzehnte immer wieder für Innovation stehen.
Naja, weil da leuchten einem natürlich dann auch Städte ein wie Manchester, wie Seattle natürlich. New Orleans hat auch eine große musikhistorische Vergangenheit und auch Gegenwart. Also das macht dann schon Sinn, wenn man sich die Liste anguckt. Jetzt fragt man sich als nächstes, wie seid ihr an die Musiker und an die Leute geraten, die die jeweiligen Szenen ja ausmachen? Wie seid ihr an die rangekommen?
Das war wirklich klassische, ich möchte Grassroots-Arbeit nennen. Mhm. Wir haben angefangen, Mails zu schreiben.
Mhm.
Ganz naiv haben uns gedacht, vielleicht antwortet ja hier einer, vielleicht antwortet da einer. Und dann trudelte eine Mail ein von irgendwem, der sagte, ja, habe ich Lust, mit dir drüber zu sprechen. Zum Beispiel aus Antwerpen.
Ja.
Und dann trudelte noch eine Mail ein. Und dann trudelte noch eine Mail ein. Und plötzlich dachten wir und merkten wir, hey, da ist ja wirklich Interesse dran. Da sind ganz viele, die haben Lust darüber, nicht über ihr Privatleben zu sprechen, sondern über ihre Musik und wie die sich in ihrer Stadt verortet. Was andere Künstler waren in ihrer Stadt, die sie fasziniert haben, mit wem sie im Austausch waren, was ihre Lieblingsclubs waren, welche Studios wichtig waren, welche Plattenfirmen wichtig waren. Und so hat sich das Stück für Stück wie eine Welle entwickelt und wir selber waren durchgängig und auch bis heute fasziniert davon, wie viele Musiker Lust hatten, sich ganz intensiv auf dieses Thema einzulassen.
Ich habe gehört, als Overkill haben euch gleich mal eine Chicago-Stadttour angeboten.
Beispielsweise,
sozusagen.
Mit anderen saßen wir 4 Stunden lang in einem Café, da war eine halbe Stunde Interview abgemacht.
Super.
Und es hörte gar nicht auf, weil man nicht aufhören konnte, darüber zu reden mit Steph Camille Carlins, der hat mich auf ein Privatkonzert in Antwerpen geschleppt. Andere haben uns Friska Viljo beispielsweise, haben uns in ihren Proberaum gesteckt und da mit uns mit Kindern auf dem Schoß, also ihren neugeborenen Kindern auf dem Schoß über ihre Musik und Stockholm erzählt. Es war insgesamt eine unglaublich auch sympathische Erfahrung, dass wir mit so vielen Musikern sprechen durften, die sich so ja, lustvoll auf dieses Thema eingelassen haben.
Ich habe gehört, dass das Thema durchaus auch auf Resonanz gestoßen ist im späteren Verlauf der Arbeit an diesem Buch, dass es Leute, mit denen ihr quasi vor einem halben Jahr schon das Interview geführt habt, dass die nochmal angerufen haben und gesagt, mir ist noch was eingefallen zu meiner Stadt, eine hervorragende These, die muss noch mit ins Buch rein.
Ja, genau, also das ist vorgekommen und Deutschland ist ja, also Deutschland beispielsweise ist ja auch eine kleine Szene, da trifft man bei Konzerten zum Beispiel einen Felix Weigt, unter anderem Basser von der Höchsten Eisenbahn, hat mit Gisbert zu Knüpphausen gesprochen, der einen dann vor der Tür anspricht und sagt, wir haben doch letzte Woche darüber gesprochen, super. Ich muss hier noch weiterreden. Ich saß im Bus und habe noch die und die Idee gehabt.
Friska Villior übrigens finde ich auch ganz lustig, dass du die ansprichst, weil die waren vor gar nicht allzu langer Zeit auch hier, um ihr aktuelles Album zu bewerben. Da geht's ja dann auch um Papa werden im Pop-Business und so. Und da habe ich mit denen nämlich genau auch darüber gesprochen. Und da musste man feststellen, was für sehr sympathische Typen
das sind. Ja, absolut.
Wie lange hat das Reisen jetzt insgesamt gedauert und wie sehr ist das Budget des Verlages da angeknabbert worden?
1,5 Jahre haben wir gereist, 2 Jahre haben wir in dem Buch gesessen, 1,5 Jahre sind wir gereist. Aha. Im Falle von Philipp, das ist eine ganz schöne Geschichte, war das Ganze überhaupt nur möglich, weil sein zweites Kind, sein Sohn geboren wurde und er Elternzeit nehmen konnte.
Und dann hat er natürlich mit dir verbracht oder was?
Da ist er dann mit seiner Familie durch Amerika gereist.
Ah, alles klar.
Also seine popmusikalische Entdeckungsreise war auch eine Elternzeitreise.
Siehst du mal.
Und und 1,5 Jahre sind wir durch die Gegend gereist und jetzt sind wir natürlich so pleite, wie man sich irgend vorstellen kann.
Ja, deswegen müssen wir das Buch an den Mann bringen. Ja, genau. Spätestens nach diesem nun folgenden Liedchen hier, das uns aus Düsseldorf quasi angeliefert wurde, vor einigen Jahrzehnten schon. Hier sind Kraftwerk mit Die Menschmaschine. Kraftwerk, Die Menschmaschine. Düsseldorf, ne? Da kommen sie ja, die Kraftwerk-Boys aus Düsseldorf. Kamen dann auch die wunderbaren DAF, die deutsch-amerikanische Freundschaft, Gabi Delgado und so. Die haben immer im Ratinger Hof rumgehangen. Genau. Das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte. In Düsseldorf kann man in der Tat von einem eigenen Sound der Stadt sprechen, der dann vielleicht auch ein Ergebnis war von 2 Szenen, die nebeneinander her existierten. Und zwar waren das einmal die Punks, die wie Gabi Delgado eigentlich nur Lärm machen wollten. Und dann gab es aber noch so eine avantgardistische Künstlerszene, die ganz anders unterwegs war. Und aus der Mischung dieser beiden Szenen ist dann sowas wie der Düsseldorfer Sound entstanden. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, das kann man absolut so zusammenfassen. Das ist insgesamt, ohne da jetzt in die allergrößte Tiefe gehen zu wollen, so ein ganz faszinierendes Phänomen, was wir eigentlich in allen Städten gefunden haben. Ja. Dass spannende Musik meistens dann entsteht, wenn mindestens 2 Szenen aufeinandertreffen. Wenn, wenn sich Leute in Clubs, wie zum Beispiel dem Ratinger Hof in Düsseldorf, wenn die aufeinander stoßen, die sonst gar nichts miteinander zu tun haben. Und dann erstmal irritiert sind und denken, was sind das für komische Leute, was machen die da alles? Und sich dann aber austauschen und sich inspirieren lassen. Düsseldorf ist eben ein ganz besonders klares Beispiel dafür. Da trifft dann die Kunstszene und die Kunstakademie um Boys herum auf die Punker. Und als die dann alle irgendwann den Synthesizer entdecken, dann passiert ganz, ganz Besonderes.
Dann wird der Mussolini getanzt.
Genau, dann wird der Mussolini getanzt.
Jetzt gibt's auch noch eine Parallele zwischen all den Städten, die ihr untersucht habt. Hast du in dem Interview mal gesagt. Und zwar ist das, dass in den Städten Freiräume existieren oder zumindest existieren haben, um diese Musikszene auch hervorzubringen. Was bedeutet das jetzt für die Zukunft von Musikerinnen in Städten? In Düsseldorf zum Beispiel hat man ja jetzt eher das Gefühl heutzutage, wenn man da langläuft, da gibt es eine schöne Fußgängerzone, da kann man gut shoppen gehen mit der Mutti. Es gibt vielleicht auch noch das ein oder andere Studio, wo man seine Platte mastern lassen kann, aber jetzt der kreative Schmelztiegel scheint es ja nicht mehr zu sein.
Ja, absolut. Es ist in jedem Fall spannend zu sehen, dass musikalische Bewegung, welche Art auch immer, Freiräume brauchen. Freiräume ist erstmal so ein Kernbegriff, unter dem man ganz viel fassen kann. Darunter kannst du fassen bezahlbare Proberäume, bezahlbare Wohnungen. Es muss aber auch Kneipen geben oder Clubs oder Auftrittsorte, die nicht wegen Lärmbelästigung geschlossen werden. Es muss insgesamt Orte geben, an denen ein Austausch passieren kann und Berlin ist da ja vielleicht ganz besonders spannend drin, wo man auch scheitern kann.
Ja.
Wo man Dinge ausprobieren kann, die in die Hose gehen.
Ja.
Aber eben genau erst durch dieses Ausprobieren überhaupt auf neue Ideen kommen kann. Und es gibt Städte wie beispielsweise Paris oder London wird so langsam in die Richtung getrieben. Hamburg ist so ein Fall. Städte, in denen eben diese Freiräume nicht mehr existieren. Ja. Und dann wird es schwierig.
Ja, in Paris gibt es auch ein Beispiel, ein Bruch, wo ihr dann so sagt, dann lassen wir uns mal von den Locals erklären, wo die nächste geile Band spielt. Und dann fahrt ihr da hin und dann spielen die halt ein schlechtes Cover von Give It Away nach von den Red Hot Chili Peppers. Und
und die Bands
erzählen auch natürlich viel über die Szene, die es da gerade eben nicht mehr gibt in Paris.
Und die Bands sind aus Paris weggegangen.
Ja.
Die großen Bands sind weggegangen und die spannenden Innovationen aus aus Frankreich kommen, aus Toulouse, aus Marseille etc.
Das heißt aber unter Umständen, dass die Krise der Pop-Industrie nicht nur in den Plattenfirmen stattfindet, sondern dass die vielleicht auch begründet ist durch eine neue Stadtpolitik, durch weniger Freiräume.
Ja, in jedem Fall. Also es sind eine Menge Faktoren, die da reinspielen. Auch sicherlich sowas wie diese Eventisierung von Stadtmarketing und Stadtpolitik. Beispielsweise, dass eben unglaubliche Gelder in Hamburg in die Elbphilharmonie laufen. Oder dass man sich in der Stadtpolitik oder in der Kulturpolitik konzentriert auf große Events, aber dabei vergisst, dass man als kleiner Nachwuchskünstler kein großes Event braucht, sondern man braucht einen bezahlbaren Proberaum. Es wird sicherlich immer wieder Plätze geben. Rocco Schamoni hat uns gesagt, vielleicht müssen wir alle nach Halle, nach dem Motto alle nach Halle, da ist noch Platz. Also es kann durchaus
typischer Schamoni.
Es wird immer wieder so eine Bewegung in andere Städte geben, aber es ist schlecht für die Städte, die dann zurückbleiben.
Ja, und wenn man sich zum Beispiel London anguckt, da weiß man, da werden ganze Viertel von den Banken so privatisiert, dass die keinen öffentlichen Raum mehr darstellen. Das heißt, wenn man da jetzt mit seinem Demo-Plakat auf die Straße ginge, würde man sofort weggeklatscht vom privaten Sicherheitsdienst, der dann auch noch im Recht wäre.
Ja, genau.
Also das sind ja dann die Gegenteil von Freiräumen. Das heißt, man muss ja in der Tat fast schon sorgenvoll auf die schöne Stadt auf der Insel blicken und darauf hoffen, dass die Musiker sich da Freiräume weiter erkämpfen, sonst ist ja bald Schluss mit schöner Musik aus London.
Dann wiederum kann man natürlich andersrum auch argumentieren und sagen, alle gute und spannende Musik, die es je gab, ist nicht aus einem Happy-Hippo-Platz und einem bezahlten Proberaum entstanden, sondern ist aus Wut entstanden.
Ja, ja.
Ob es Punk war, ob es Soul war, in Maßen eben auch die Elektronik, ob es Metal war, etc. Also man kann auch sagen, Unglück ist ein sehr guter Nährboden, um gute Musik zu machen.
Das wäre übrigens ein gutes Thema für euer nächstes Werk, denn auch das ist ja so eine, wie soll man sagen, so ein Mythos, der quasi über der kreativen Arbeit schwebt, dass man immer sagt, weil in seiner unglücklichen Phase hat er die schönsten Songs geschrieben. Oder Musiker, die auch von sich selber behaupten, wenn ich glücklich bin, kann ich nicht schreiben und so. Das wär auch mal ein interessantes Thema. Jetzt aber auch nochmal hierzu, es gibt ja vielleicht noch die eine oder andere Stadt, die noch zu untersuchen wäre. Würdet ihr euch da nochmal einen zweiten Teil ranwagen oder sagt ihr, das ist erstmal abgegrast für uns, das Feld?
Jetzt muss ich einen Promosatz sagen und sagen, wenn uns die Leser und Leserinnen dieses Buch aus den Händen reißen, dann sind wir sehr gerne bereit, einen zweiten Teil zu schreiben. Aber ernsthaft geantwortet, es gibt ganz, ganz viele Städte, die wir unglaublich gerne uns noch anschauen würden. Reykjavik haben wir angesprochen. Ja. Es gibt eben diese unglaublich spannende Szene in Montreal, in Kanada beispielsweise. Es gibt die latinoamerikanische Musik in Miami. Es gibt ganz viele Städte, die noch auf unserer Liste wären.
Ja.
Und wenn es ein zweites Buch gibt, dann wissen wir, wo wir hinwollen.
Ja, sehr gut. Also, meine Damen und Herren, unterstützen Sie die beiden Autoren, Philipp Krohn und Ole Löding, bei ihrem Plan, weiterhin durch die Welt zu reisen, in die schönsten Musikmetropolen dieser Erde. Das war bestimmt eine Traumreise dann doch insgesamt, oder? Es war eine interessante Geschichte und auch, also ich stelle mir das toll vor, durch Städte zu reisen mit dem Ziel, eben was zu erfahren über die Musikszene der jeweiligen Orte.
Ja, es war in jedem Fall absolut traumhaft, diese Reise zu machen. Und es war auch sehr, sehr spannend, Orte zu besuchen, also nicht nur diese Interviews zu führen, die uns häufig wirklich auch berührt haben, sondern eben auch historische Orte zu besuchen, musikalische Glanzstätten zu besuchen, Orte, wo Cover geschossen wurden etc. Ja. Wir haben in diesem Buch ja versucht, die Möglichkeit zu geben, dass der Leser und die Leserin mitreisen können.
Ja.
Wir geben eben Reisetipps, wir geben Hörtipps und wir beschreiben die Orte, damit die Möglichkeit besteht, uns nachzureisen.
Ja, es ist ein Werk, das steht ja vorne schon drauf, dass 24 Städte, 500 Songs, 160 Bands und aber auch 250 Sehenswürdigkeiten miteinander vereint. Und man kann das Buch auch nachhören, beziehungsweise da gibt's Playlisten zu den verschiedenen Städten. Die habt ihr auf Deezer untergebracht.
Die haben wir auf Deezer untergebracht. Wir haben wirklich unglaublich lange an diesen Mixtapes gesessen und diskutiert. Philipp hat auch ein bisschen anderen Musikgeschmack als ich. Und wir wollten halt jede Stadt musikalisch in 20 Songs halbwegs repräsentativ darbringen, aber jeden Künstler auch nur einmal vorkommen lassen. Und nun entscheide, welches ist der eine Song von den Beatles,
welches
ist der eine Song von Bob Dylan und so weiter und so fort. Und da haben wir nächtelang diskutiert und das ist ein Vorschlag, den wir jetzt gemacht haben und wir freuen uns auch sehr darauf, wenn dann Leser und Leserinnen Widerspruch leisten.
Sehr schön. Sound of the City ist letzte Woche erschienen im Rogner und Bernhard Verlag auf fast 400 Seiten. Wird die Frage untersucht, wie sehr eine Stadt den Sound der dort lebenden Musiker ausmacht. Das Ganze ist, wie gesagt, gerade erst erschienen und sehr, sehr lesenswert. Es gibt Playlisten zu den verschiedenen Städten, die man dann noch nachhören kann auf Deezer und viele, viele interessante Interviews und Anekdoten aus tollen Backstage-Räumen und interessanten Clubs. Wer ein Exemplar haben möchte, der kann mir jetzt schnell eine Mail schreiben an win@fluxfm.de mit dem Betreff Sound of the Cities. Bitte schreibt eure E-Mail und eure normale Adresse mit rein in die Mail, damit wir euch das Buch zuschicken können. Sound of the Cities, ein Buch just erschienen via Rogner und Bernhard. Vielen Dank nochmal an Ole Oedelöding für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und wenn das nächste Bändchen fertig ist, kommst du wieder vorbei.
Sehr gern.
Super. Und ihr zum Gewinnen nochmal eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Sound of the Cities und eure Adresse in der E-Mail drinne. Viel Glück und vielen Dank. Tschüss.